NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Isabel Eulenstein. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Wie heißt es so schön? Home is where the heart is. Zuhause ist da, wo das Herz ist. Aber ist Zuhause nicht noch viel mehr? Erinnerungen, Gerüche oder vielleicht auch Gegenstände? Es gibt gerade eine Ausstellung in Hannover, die sich genau mit diesem Thema beschäftigt. Und die stellen wir Ihnen gleich mal vor. Sie hören den Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. Was bedeutet für Sie Zuhause? Vielleicht die eigenen vier Wände oder etwas abstrakter gedacht, dieser vertraute Geruch, wenn man reinkommt zu Hause und die Wohnungstür aufmacht. Vielleicht ist Ihr Zuhause aber auch eine Person oder ein Gegenstand. Was für 6 Fotografen der Begriff Zuhause bedeutet, das kann nun jeder von Ihnen vor der Marktkirche und auch in der Marktkirche in Hannover bewundern. Dort ist vor ein paar Tagen die Ausstellung Zuhause Nummer 7 eröffnet worden. Svenja Estner war für uns mit dabei.
Mit verträumten, beinahe pathetischen Melodien eröffnet das Stehgreiforchester Berlin die Fotoausstellung Zuhause Nummer 7 in der Marktkirche in Hannover. Gleich an der rechten Wand neben dem Haupteingang hängen die Fotografien von Christian Heimann. Er hat die letzten Wochen der Schwangerschaft seiner Frau auf Bildern festgehalten und auch sein Verständnis von Vaterschaft. Direkt daneben geht es um den Tod. Sibylle Fentsch porträtiert Menschen, die ihre letzte Lebensphase zu Hause im Kreise von Familie und Freunden verbringen. Eigentlich wollte sie dieses Thema gar nicht anfassen, sagt Fendt, doch dann verstarb ihr Mann im vergangenen Jahr an Krebs.
Und dann hatte ich plötzlich diesen Impuls, dass ich genau darüber gerne eine Arbeit machen würde, weil so schlimm und tragisch das alles war, ich unfassbar dankbar war, dass wir zu Hause waren alle. Also das war fast wie ein Wunder. Also das hätte auch ganz anders laufen können.
Die Personen auf ihren Porträts lernte sie durch einen Palliativarzt kennen, so Fendt.
In allen Fällen, wo ich fotografiert habe, war ich jetzt nicht nur geduldet, sondern wir waren unsere kleine Selbsthilfegruppe.
Und dementsprechend intensiv und nah, aber auch voller Würde sind ihre Fotografien. Ein Ehepaar sitzt auf einem weißen Sofa zu Hause in seiner Wohnung. Er trägt eine Sauerstoffbrille und schaut seiner Frau in die Augen, hält ihre Hand. Sie lächelt zurück. Auf einem weiteren Porträt liegt eine Frau in ihrem heimischen Pflegebett. Sie ist mit einer flauschigen lila Decke zugedeckt und kuschelt mit einer braunen Katze. Hinter ihr verziert eine Lichterkette die Wand. Links daneben hängt, wie ein harter Kontrast, der übervolle Medikamentenschrank. Fendt hat mit dieser Fotoserie den diesjährigen Vonovia Award für Fotografie gewonnen. Die Marktkirche sei für diese Werke rund um Geburt und Tod genau der richtige Ort, findet der Kurator der Ausstellung und Direktor des Sprengelmuseums in Hannover, Reinhard Spieler.
Das sind genau die Themen, mit denen die Kirche immer arbeitet und wo sie uns in unserem Kulturkreis versucht, Beistand zu liefern. Und die Marktkirche hat es auch sofort sehr offen und freudig aufgenommen und ich glaube, es passt wunderbar hierher.
Aber nicht nur in der Kirche. Auch auf dem Marktplatz davor können Passanten Fotokunst auf mehreren Plakatwänden bewundern. Neben einer Serie über traditionelle Hausfrauen, die sogenannten Tradwives, sticht die Fotoserie von Clara Meinhardt den Betrachtern grellblau ins Auge. Meinhardt hat sich in ihrer Arbeit mit den Plattenbauten der ehemaligen DDR beschäftigt. Sie hat dabei eine besondere Fototechnik verwendet, die Cyanotypie. Dazu habe sie auf die Leinwand eine lichtempfindliche Lösung aufgetragen und diese mit der Sonne belichtet, erklärt Meinhardt.
Abgelaufen ist das so, dass ich eben eine Leinwand hatte, in der Größe 2,10 Meter x 1,50 Meter. Mit denen bin ich vor Ort gefahren, in mehrere Städte und habe dann eben Fassadenteile direkt belichtet, indem ich die Leinwand dahinter gehangen habe. Also es ging natürlich nur bei Sachen, die Durchbrüche hatten.
Dasselbe hat sie auch mit Möbeln aus der DDR-Zeit gemacht. Vor allem lichtdurchlässige Ratternstühle eignen sich ihr zufolge besonders gut für diese Technik. Die Ausstellung Zuhause Nummer 7 wird noch bis zum 10. April in und vor der Marktkirche in Hannover zu sehen sein.
Schön, dass Sie auch mit dabei sind beim Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. Am Staatstheater Braunschweig läuft seit kurzem Mephisto nach dem Roman von Klaus Mann. Vor der Premiere vor knapp 2 Wochen hatten Interessierte im neuen Staatstheater Buchclub die Chance, über das Stück zu diskutieren. Und das kam ziemlich gut an. Jannik Wichers war für uns mit dabei.
Einige von Ihnen kenne ich schon vom letzten Mal. Und ja, heute treffen wir uns für Klaus Manns Mephisto.
Im Bistro 25 KW, dem gläsernen Kubus auf dem Dach des kleinen Hauses des Staatstheaters Braunschweig, haben sich 10 Menschen an einem langen Tisch um Volker Ludewig versammelt. Es ist eine bunte Truppe Literatur- und Theaterbegeisterter Leute. Darunter eine Studentin, eine 85-jährige Rentnerin, ein Ehepaar, eine Dame aus Südkorea und ein 29-jähriger Autoingenieur.
Das Buch Mephisto von Klaus Mann, das habe ich schon in der Schule gelesen. In der 12. Klasse war das bei uns Pflichtlektüre. Und genau, jetzt habe ich es quasi 20 Jahre später nochmal gelesen in Vorbereitung.
Ich lese unheimlich gern und ich finde es super, dass in der heutigen Zeit noch jemand über Bücher reden will.
Der kleine, aber dafür umso interessiertere Kreis von Menschen ist gekommen an diesem Abend, um sich unter Volker Ludewigs Leitung über Klaus Manns Roman Mephisto, seine Entstehungsgeschichte und das, was ihn auch heute noch aktuell macht, zu unterhalten. Volker Ludewigs Staatstheater Buchclub ist einerseits Referat.
Kennen Sie die Entstehungsgeschichte des Romans ein bisschen? Bei einigen hatte ich schon den Eindruck, die wussten um den Prozess und so weiter. Soll ich ein bisschen dazu erzählen?
Ja. Andererseits Rezitation.
Du bist nicht vornehm, denn du bist ein Affe der Macht und ein Clown zur Zerstreuung der Mörder. Einer der für mich stärksten Sätze, die ich aus dem Buch mit rausnehme.
Und Austausch.
Ich würde einfach mal in die Runde fragen, die Lektüre, wie ist die Ihnen jetzt vorgekommen? Was sind Ihre Leseerfahrungen?
Es wird viel über Gesichter geschrieben. Und wie man ein Gesicht beschreiben kann, fand ich schon sehr beeindruckend.
Ich war richtig begeistert davon. Also ich sag mal, über diese Zeit bis 36 habe ich tatsächlich aus diesem Roman jetzt noch ein paar Erkenntnisse gewonnen. Wieder so viel wusste ich davon gar nicht.
Volker Ludewig, der normalerweise im Besucherservice des Staatstheaters Braunschweig arbeitet, hatte die Idee, einen Buchclub ins Leben zu rufen, um eingehend mit Menschen über Literatur zu sprechen. Solche, die Gegenstand aktueller Inszenierungen am Staatstheater ist, sagt der studierte Anglist.
Dramaturginnen sind stark belastet bei uns im Haus. Und dann dachte ich mir, kann ich ja mal fragen, ob ich das nicht selber anbieten kann. Wir treffen uns 2-mal pro Buch. Das erste Zusammentreffen, da reden wir wirklich über das Buch, betrachten ein bisschen die Entstehungszeit des Romans und schauen, was hat das heute noch für eine Bedeutung.
Wie gefährdet sind eine freie Meinungsäußerung und die Ausübung von Kunst und Kultur heute? Was ist, wenn wir uns eines Tages wieder entscheiden müssen, Widerstand zu leisten oder als Mitläufer zu agieren? Angesichts erstarkender antidemokratischer Kräfte hätten die Themen aus Manns Roman wieder große Aktualität, meinen einige der Diskussionsteilnehmenden.
Wir leben schon in der ähnlichen Situation.
Wenn das damals auch so war, dass quasi nicht die Leute nur schuld waren, die aktiv Böses getan haben, sondern auch der ganz, ganz große Teil an Leuten, der einfach nichts getan hat, dann ergibt das schon alles Sinn. Und ich finde, dass man solche Ängste und solche Gefahren viel ernster nehmen sollte.
Knapp 2 Stunden dauert der Staatstheater Buchclub. Nach der Premiere von Mephisto am Sonnabend will man im April wieder zusammenkommen, um dann über die Bühnenadaption zu sprechen. Der erste Termin zu Mephisto kam jedenfalls schon mal gut an.
Ich fand die Atmosphäre sehr schön und dass jeder so seinen Senf dazugeben konnte.
Manchmal stellt man ja auch fest, dass man ein Buch gelesen hat, hat sich so seine Gedanken drüber gemacht und dann kriegt man eine ganz andere Blickrichtung plötzlich auf die Art und Weise. Finde ich gut.
Jannik Wichers berichtete, die nächste Vorstellung ist dann am 17. April am Staatstheater Braunschweig. Einen schönen Abend mit dem Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. Klassikfans können sich auch in diesem Sommer auf 9 festliche Tage im Wendland freuen, bei den sommerlichen Musiktagen in Hitzacker. Sie sind das älteste bundesdeutsche Festival für Kammermusik. Los geht es am Sonnabend, den 26. Juli und das schon zum 80. Mal. Intendant Oliver Wille, der hat es richtig schön gesagt, Zitat, wir müssen und werden dieses Wunder feiern. Es begann als spontane Initiative, es ist schnell erwachsen geworden und inzwischen das älteste und gleichzeitig stets jung gebliebene Kammermusiktreffen in Deutschland. Anna Fietz macht schon ein bisschen Lust auf dieses Festival.
Das Motto der sommerlichen Musiktage in Hitzacker war wohl noch nie so kurz und knapp formuliert. 80. mit Ausrufezeichen. Das ist alles und in der Zahl steckt viel drin. Die große Tradition, die Förderung von Nachwuchstalenten, die sich wie ein roter Faden durch die Geschichte des Festivals zieht. Ein musikalisches Programm mit internationalen Künstlerinnen und Künstlern, die diesen runden Geburtstag feiern wollen. Einige von ihnen sind längst Weltstars, andere stehen am Anfang ihrer Karrieren. Festivalintendant Oliver Wille.
Neben dem so wichtigen Bewahren von Traditionen, das Bewahren dieses kulturellen Erbes, was die Kammermusik in Europa ja hat, steht ganz oben auf unserer Liste, dass es immer auch um Innovationen ging. Neue Formate, neue Musik. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass es eine Herausforderung und Verantwortung ist als Festivalmacher, dass dieses Festival sich jedes Jahr neu erfindet.
Nachdem zuletzt das Streichquartett thematisch im Mittelpunkt stand, ist es diesmal das Klavier, ob solo oder im Zusammenspiel mit anderen Instrumenten. Der Schwerpunkt ist nicht zuletzt auch der Tatsache geschuldet, dass der neue Vorstandsvorsitzende des Festivalträgervereins, Gerrit Glarner, von Steinway kommt.
Und deswegen komme ich eben auch mit vielen Pianistinnen und Pianisten in dieses Festival. Das war von Oliver Wille total nett, zu sagen, dann kuratiere doch du das. Weil letztlich das Klavier ist eines der zentralen Kammermusikinstrumente überhaupt, war längere Zeit nicht hier. Und deswegen ist in diesem Jahr das Klavier im Mittelpunkt. Das wird aber nicht immer so sein, sondern das ist halt jetzt.
Und Glarners gute Kontakte sorgen dafür, dass zahlreiche hochkarätige Pianistinnen und Pianisten im Sommer in die kleine Stadt an der Elbe kommen. So wie zum Beispiel Martha Argerich. Sie ist zum ersten Mal dabei und wird gemeinsam mit ihrem jüngeren Kollegen Anton Gerzenberg auftreten. Oder Helmut Deutsch, auch er spielt zum ersten Mal beim Festival, gemeinsam mit seinem ehemaligen Schüler Jan-Philipp Schulze. Alles generationsübergreifende Verbindungen. Und es sind auch wieder Auftritte geplant, die aus dem in Anführungsstrichen normalen Programm herausstechen. Götz Alsmann führt mit seiner Ukulele durch 100 Jahre Schlagermusik.
Leute, kommt und höret die Geschichte, die ich heute erzähle zum allerersten Mal.
Das in der Tradition von John Neumeier entstandene Hamburger Kammerballett tritt zum ersten Mal in Hitzacker auf. Genauso wie Katharine Merling. Sie singt Kurt Weill, Gershwin und Satie. Und auch nicht fehlen darf natürlich der Festivalchor, bei dem Profis und Laien gemeinsam proben und am Ende auftreten. Getrübt wird die Feierstimmung durch die finanzielle Lage des Festivals. Der Gesamtetat liegt bei rund 450.000 Euro. Der Ticketverkauf spült gerade mal 40% davon in die Kassen. Zu wenig. Intendant Wille hat deshalb einen klaren Appell an die Politik.
Es wird in den nächsten Jahren sicherlich nicht leichter für die Kultur. Und umso wichtiger scheint mir der Schulterschluss mit unserem Ministerium, um dafür zu kämpfen, dass das etwas ist, was es zu bewahren gilt. Und ich hoffe sehr, dass wir dort zeitnah mit den Kulturschaffenden in Niedersachsen in Gespräche eintauchen können.
Das Jubiläumsprogramm macht jedenfalls genug Werbung, dieses Festival noch mindestens weitere 80 Jahre zu unterstützen.
Anna Fietz über die sommerlichen Musiktage in Hitzacker, die am 26. Juli starten.
NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Heute mit Isabel Eulenstein. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wir stellen Ihnen heute noch ein paar schöne Dinge vor. Ein Buch von einer Schriftstellerin aus Soltau, eine Doppelausstellung in Hannover und musikalisch wird es auch eine Oper in Oldenburg. Da ist dann hoffentlich auch für Sie was mit dabei. Sie hören den Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Jetzt mit einer Ausstellung, die nur noch ein paar Tage lang zu sehen ist, in Hannover bis zum 30. März. Die Doppelschau Animals und In Absentia im Kunstverein Hannover. Sie zeigt aus zwei ganz unterschiedlichen Perspektiven, wie junge Künstlerinnen und Künstler aus der Ukraine den Krieg in ihrer Heimat verarbeiten. Agnes Bühring berichtet.
On this pedestal we will again place the architectural detail made of limestone, which once decorated the ancient temple.
Eine langsame Kamerafahrt über zwei leere Sockel im Heimatmuseum von Cherson. Ab und zu ertönt das dumpfe Geräusch von einschlagenden Granaten. Wo früher Exponate einer der ältesten antiken Sammlungen der Südukraine ausgestellt waren, gibt es jetzt nur noch kahle Räume, zerschlagene Vitrinen. Explosions near the Museum heißt die Videoarbeit von 2023, mit der Roman Chimay und Jarema Malaschuk den Raub ihres Kulturgutes thematisieren.
Es war ein strategischer Diebstahl. Fachleute in weißen Handschuhen kamen, Spezialeinheiten aus Russland, um diesen Raubüberfall zu arrangieren. Es war eine dreitägige Operation, die sehr sorgfältig durchgeführt wurde. An den Objekten wurde nicht viel beschädigt, denn das war kein Raubüberfall irgendwo auf der Welt in einer Konfliktsituation. Im Grunde genommen haben sie unsere Geschichte gestohlen.
Auch die nicht sichtbaren Narben des Krieges thematisieren die beiden, zunächst als Kameramänner ausgebildeten Ukrainer, etwa in der Installation »You shouldn't have to see this« für die Venedig-Biennale 2024. Friedlich und hochästhetisch wirkt zunächst die blassrosa Fläche, auf der Kuben mit Bildschirmen Bewegtbilder schlafender Kinder zeigen. Das ändert sich schlagartig, wenn man von ihren Traumata liest, Kurator Christoph Platzgallus.
Es gibt eigentlich gar keinen Anspruch zu sagen, ich fühle jetzt irgendwie für diese Kinder. Und interessanterweise passiert das natürlich dann, wenn man die Geschichte erfährt, die nicht in Individualgeschichte hier erzählt ist, nämlich dass diese Kinder verschleppt wurden und ehemals in russische Gefangenschaft geraten und wiedergekommen sind.
Auch in der großformatigen, farbenstarken Malerei der 1989 in Odessa geborenen Künstlerin Katerina Lesovenko ist die Bedrohung des Krieges erfahrbar. Riesige rosa Spinnen in einem Geflecht, aus dem sie nicht zu entkommen scheinen, sind da zu sehen. Wartezimmer ist ein Raum überschrieben. Dort hängen Bilder von Kulturschaffenden, die einst von den Nationalsozialisten ermordet wurden. Katerina Lesovenko hat sich vorgestellt, wie sie im Alter aussehen würden. Daneben hängen Menschen als mythologische Figuren mit Hörnern und Seejungfrauen. Es ist auch eine Symbolisierung des Lebens getöteter Landsleute, sagt Katerina Lesovenko.
Natürlich haben sie kein Leben mehr, aber das ist für mich sehr wichtig, Opfer nicht so konventionell zeigen wie Menschen in Blut oder sowas. Ich denke, das ist wichtig, zeigen, dass diese Opfer, sie hatten ein gutes Leben, sie hatten Liebe und Freude und so weiter oder zum Beispiel Schwierigkeiten. Und ich wollte sie wie ein Subjekt malen, nicht nur wie ein Objekt, den jemand vergewaltigt hat.
Das wirkt wie ein Raum, wo die Trauer hin kann. Was Zerstörung und Tod in der Ukraine auslösen können, macht diese Ausstellung eindringlich erfahrbar.
Agnes Bühring über die Doppelausstellung Animals und In Absentia bis zum 30. März im Kunstverein Hannover. Einen schönen Abend. Sie hören den Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen mit allem, was es Spannendes und Neues aus der Kultur gibt. Fast ganz neu ist die Oper The Turn of the Screw. Die hat vor 10 Tagen am Oldenburgischen Staatstheater Premiere gefeiert. Das ist ein Werk des britischen Komponisten Benjamin Britten aus dem Jahr 1954. Brittens Musik ist möglicherweise nicht jedermanns Sache, aber Zitat, er ist einer der großen und überdauernden Komponisten seines Jahrhunderts. Das sagt der Oldenburger Generalintendant Georg Heckel. Er stellt mit dieser Operninszenierung seine erste Regiearbeit an diesem Theater vor und ist neben der Musik auch von der Handlung fasziniert. Gerhard Znitja.
Auf einem abgelegenen Landsitz trifft eine junge Gouvernante für die beiden Kinder ein. Sie wird von der Haushälterin herzlich empfangen. Die Schützlinge Flora und Miles, ein verwaistes Geschwisterpaar, sind erst einmal allerliebst. Aber von Anfang an zeigt sich, dass die junge Frau unter großem Druck steht, sagt Intendant und Regisseur Georg Heckel.
Weil die Stellung dieser Gouvernante in ihrem Jahrhundert ja keineswegs eine freiwillige Entscheidung war, sondern eine neue Lebenssituation aufzwingt.
Und ihre Situation wird vollends bedrückend, weil ihr Auftraggeber, der Vormund der Kinder im weit entfernten London, ihr eingeschärft hat, dass sie ihn bei Problemen keinesfalls kontaktieren soll. Er will nicht behelligt werden. Was soll sie also tun, als der junge Miles wegen eines mysteriösen Vorfalls von seiner Schule fliegt? Mit der Entscheidung ist sie allein. Nach und nach erkennt die junge Frau, beide Kinder, Miles und Flora, stehen unter dem unheilvollen Einfluss zweier toter Erwachsener. Miss Jessel, Vorgängerin des Kindermädchens, und Verwalter Quint. Beide kamen unter ungeklärten Umständen ums Leben. Was ist hier geschehen, bevor ich kam, fragt sich die neue Gouvernante. Und damit wird auch das Opernpublikum gewissermaßen allein gelassen, sagt Dramaturgin Anna Neudert. Die Romanvorlage von Henry James bleibt rätselhaft und auch Britons Oper, so strukturiert und leitmotivisch sie auch daherkommt, bietet keine klare Auflösung. Viele Interpretationen haben sich an dem Rätsel versucht.
War da was Homoerotisches zwischen Quint und Miles? Oder ist irgendwie die Gouvernante eine Person, die unerfüllte Sexualität erlebt und daraus irgendwie halluziniert?
Was ist real? Was ist Traum? Was ist Wahn? Die junge Gouvernante ist hin und her gerissen. Sie liebt die Kinder, aber gerade der junge Miles macht ihr auch Angst, wenn er mit seinem Knabensopran das Böse besingt. Malo, Malo. So wie die Protagonistin, so steht auch das Opernpublikum vor der Frage, was hier eigentlich vorgeht. Das, so sagt Regisseur Heckel, habe ihn besonders gereizt.
Weil dieser ungelöste, dieser nicht wirklich lösbare und nicht wirklich auf den Punkt zu bringende Fall und diese ständige Ungewissheit, die dieser Oper mitschwingt, unglaublich herausfordernd war.
Es ist schon geisterhaft, wenn Miles dem Kindermädchen beichtet: Sehen Sie, ich bin schlecht. Dann wieder zweifelt die junge Frau am eigenen Verstand und immer wieder von Szene zu Szene kippt die Wahrnehmung. Immer schneller tun sich für Handelnde und Zuschauende neue Blickwinkel auf. Regisseur Heckel gibt der Fantasie viel Raum in einem abstrakten und raffiniert variablen Bühnenbild. Er hat die Kammeroper auf die Bühne des großen Hauses im Staatstheater gebracht, obwohl nur 6 Figuren agieren. Da ist viel Platz für Spekulation und Perspektive. Das Rätsel wird letztlich nicht gelöst. So viele Zuschauer das Stück hat, so viele verschiedene Gedanken werden sie jeweils wahrscheinlich mit nach Hause nehmen.
Gerhard Snitjer über The Turn of the Screw, die Oper von Benjamin Britten am Oldenburgischen Staatstheater. Die nächsten Vorstellungen sind am 28. und am 30. März. Sie hören den Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. Jetzt mit einem Buchtipp. Es geht um das Werk Von hier aus weiter von Susanne Pastor. Sie ist in Soltau geboren und hat schon in ihren bisherigen Romanen von Krisen im Leben erzählt. In ihrem neuesten Buch geht es darum, wie eine Frau mit ihrer Trauer nach dem Tod ihres Mannes umgeht. Annemarie Stoltenberg hat das Buch für uns schon gelesen.
Die Trauer um ihren Ehemann wird bei Marlene zunächst von heftiger Wut, dem Gefühl, belogen und verraten worden zu sein, überlagert. Wir erfahren, dass die beiden miteinander vereinbart hatten, gemeinsam, selbstbestimmt aus dem Leben zu gehen, wenn der richtige Zeitpunkt dafür gekommen wäre. Doch dann ist er einfach allein gegangen und Marlene ist fassungslos und kämpft mit einem ganzen Bündel höchst widersprüchlicher Gefühle. Die ersten Tage übersteht sie mit Beruhigungsmitteln. Auch die Trauerfeier ist kaum zu bewältigen. Es gibt eine erste Familie mit Kindern und Enkeln aus der vormaligen Ehe ihres Mannes und die Stimmung ist feindselig. Die Trauerfeier findet statt in einem der typischen norddeutschen Gasthöfe, deren altes Interieur auch so gar keine Atmosphäre eines irgendwie liebevollen Abschiedes vermittelt. Marlene ist halb betäubt von ihrem Beruhigungsmittel und besucht die Waschräume. Die Toilettentür klemmt. Sie rüttelt, zerrt, zieht daran.
Dann legte sie sich wieder auf den kalten Fliesenboden und versuchte, sich zu konzentrieren. Die Arme angewinkelt und eng an den Körper gelegt, das Hinterteil hochgereckt, stemmte sie den rechten Fuß gegen die Toilettenschüssel und arbeitete sich bäuchlings Zentimeter für Zentimeter vor. Ihre Frisur wurde kaum gestreift. Auch Schultern und Oberkörper brachte sie nahezu mühelos auf die andere Seite, denn ihre Brüste waren klein. Ihr Hintern jedoch erwies sich als Problem. Sie war überzeugt, es lösen zu können, indem sie jetzt die Unterarme zum Robben benutzte und ihren Leib wie eine Schlange hin und her wand.
Ruth Reinecke trifft im Hörbuch den genau richtigen Ton für diesen Text. Einfühlsam, aber mit Gespür für die unfreiwillige Komik, die oft in den tragischsten Momenten des Lebens verborgen ist. Nach diesem Abenteuer ist Marlene noch derangierter als vorher. Plötzlich steht da ein Kind und begutachtet ihre Lage, eine Enkeltochter ihres Mannes. Sie sagt:
»Wir müssen wieder rein.« Ihre Stimme ließ keinen Widerspruch zu. »Da wirst du wohl recht haben«, sagte Marlene.
In ihrem bisherigen Leben war Marlene es eher gewöhnt, selbst Autorität auszustrahlen als Lehrerin. Plötzlich ist alles anders. Sie versucht, sich zu Hause wieder zurechtzufinden und ist doch von allem überfordert. Ein Klempner muss kommen. Es erscheint auf der Bühne dieses Romans ein junger Mann, der früher mal ihr Schüler war und sich gerade ebenfalls in einer Lebenskrise befindet. Das Wunderbare in dieser Geschichte ist, dass diese beiden Menschen sich einfach zusammentun. Jack braucht eine Unterkunft, er lebt gerade in seinem Auto und Marlene hat ein großes Haus mit vielen ungenutzten Zimmern. Ganz behutsam freunden sich Jack und Marlene an und auch ihre wichtigste Vertraute, ihre Hausärztin Ida, spielt dann eine Rolle. Eine Art Roadmovie beginnt, als eine Nachricht aus Wien eintrifft, dass Marlenes Ehemann Rolf dort bei der gemeinsamen Freundin Walli eine Nachricht für Marlene hinterlassen hat. Man muss ja nicht unbedingt meinen, dass es in Wirklichkeit so ginge. Aber schön wäre es doch, wenn Menschen in Krisen, Zeiten seelischer oder materieller Not zusammenrücken könnten. Eine bezaubernde Vision, die Susan Pastor hier wie eine wundersame Tapete entrollt.
Der Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Ich hoffe, Sie hatten eine gute Zeit und haben die ein oder andere Idee für einen kleinen Ausflug in die Kultur bekommen. Ich bin Isabel Eulenstein und wünsche Ihnen noch einen richtig schönen Abend.